Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Berg Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Vorweihnachtswoche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 19.12. mittags. Es sind noch 5 Tage bis Heiligabend, aber von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit ist echt keine Rede. Wir sind mittendrin im Wahlkampf und auch die Gerichte hauen in dieser Woche nochmal richtig raus. Also nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie es bei uns in der Redaktion heute abläuft. Alleine vom EuGH kommen heute 16 Urteile und 2 Schlussanträge. Also es ist einfach total herrlich. Und auf eins dieser Urteile hat die Jurabubble lang gewartet und jetzt ist die Aufregung groß. Damit gehen wir direkt rein in die Themen.
Das sind unsere Themen. Wir schauen auf die EuGH-Entscheidung zum Fremdbesitzverbot. Der Wahlkampf hat begonnen und es passiert, was in letzter Zeit immer passiert. Es gibt Streit um einen Platz im Fernsehen. Wer muss mit wem debattieren dürfen? Wir haben den Parteienrechtler Sebastian Rosner gefragt. Es braucht tausende Unterschriften, um als kleine Partei überhaupt zur Bundestagswahl anzutreten. Und laut dem Bundesverfassungsgericht ist das auch okay, selbst wenn die Wahlen plötzlich viel früher stattfinden. TikTok entscheidet Wahlen, das will sich die EU-Kommission nicht länger anschauen und hat ein Verfahren gestartet. Und wir liefern euch Examensstoff. Der Bundestag wartet auf die Auflösung des Bundestags durch Frank-Walter Steinmeier. Wie frei darf der Bundespräsident eigentlich entscheiden? Und zum Schluss, alte weiße Männer stinken ist keine Volksverhetzung. Und ratet mal, wer dieses Thema besprechen wird.
Überraschung!
Der Europäische Gerichtshof hat das deutsche sogenannte Fremdbesitzverbot bestätigt. Fertig. Ende der Durchsage.
Spektakulär. Es ist also gar nichts passiert, ja?
Also, wenn man so will, ist nichts passiert. Es ist aber damit eine ziemlich lange währende deutsche Diskussion, glaube ich, jetzt echt fürs erste Mal vorbei. Und das auf eine überraschend eindeutige Art. Dafür, dass eigentlich nichts passiert ist, ist meine LinkedIn-Timeline ganz schön aufgeregt, muss man sagen. Wir haben das Ganze ausführlich besprochen in der Folge 4 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Hört da gerne noch mal rein. Es geht um die Beteiligung von Finanzinvestoren an Anwaltskanzleien. Die ist bisher in Deutschland nicht möglich, auch wenn 2022 die Beteiligungsmöglichkeiten etwas gelockert wurden. Also jetzt dürfen sich Angehörige freier Berufe ein bisschen mehr beteiligen und so. Ist es aber immer noch so, dass man sich an Anwaltskanzleien nur beteiligen darf, wenn man sich auch wirklich einbringt. Also wenn man auch selbst tätig ist in der Sozietät. Das steht, ist alles geregelt in den Paragraphen 59a Fortfolgende der Bundesrechtsanwaltsordnung. Auf Deutsch gesagt, externe Kapitalgeber, wie das halt in Unternehmen ganz üblich ist, sind in Kanzleien nicht möglich.
Warum?
Es geht um die Unabhängigkeit der Anwaltschaft vom Kapital. Ich glaube, so kann man es einfach irgendwie runterbrechen. Es soll eben keinen fremden Besitz an einer Anwaltskanzlei geben. Daher auch dieses merkwürdige Wort Fremdbesitzverbot irgendwie. Also Anwälte sollen eben nicht dem Kapital verpflichtet sein, sondern sie sind ja vor allem Organe der Rechtspflege. Das wird natürlich vor allem aus eher unternehmerisch aufgestellten Kanzleien, ich formuliere das jetzt einfach mal ganz neutral, schon seit längerem kritisiert. Und das Argument ist vor allem, dass die Kanzleien Geld brauchen. Und die brauchen Kapital, weil sie vor allem sich technisch sozusagen aufrüsten müssen. Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das ist dann irgendwie so unternehmerisch gedacht, dass die Anwaltskanzleien gar keine echten Organe der Rechtspflege mehr sind. Die wollen ja nur Kohle machen. Man kann aber natürlich auch argumentieren, dass man gerade in so Standardfällen, also keine Ahnung, Flugausfälle und so weiter, mit denen man als Anwältin oder als Anwalt überhaupt nichts mehr verdienen kann, im Prinzip nicht kostendeckend arbeiten kann und dass es deswegen für eine kostendeckende Vertretung externe Kapitalgeber einfach braucht, damit man halt mit automatisierten Lösungen arbeiten kann.
Ja, okay, das sieht man ja, dass es immer mehr Angebote gibt und sicherlich auch ein finanzielles Interesse, sich an sowas zu beteiligen. Aber wer hat das Ganze denn jetzt zum EuGH getrieben?
Es war ein relativ spektakuläres Verfahren, zumindest in der Anwaltsbubble. Das ist ein Verfahren aus München. Da gab es dann eine Vorlagefrage an den EuGH vom Anwaltsgerichtshof in München. Und zwar hatte die Münchner Anwaltskammer einer Anwaltsgesellschaft die Zulassung entzogen, nachdem sich an der eine österreichische GmbH beteiligt hatte, ich glaube mit 51% sogar. Also die haben einfach genau das gemacht, was nach der Bundesrechtsanwaltsordnung verboten ist. Und die Anwaltskammer musste dann, also die hatte gar keine Wahl, die musste die Zulassung entziehen. Obwohl die Satzung der Gesellschaft jede Einflussnahme der Gesellschaft da auf die anwaltliche Berufsausübung ausdrücklich ausgeschlossen hat. Also die Münchner Anwaltskammer hat die Zulassung entzogen, weil sie es auch musste, das steht so im Gesetz. Wir haben das alles relativ ausführlich berichtet, wie gesagt, in Folge 4. Zwischenzeitlich gab es dann die Schlussanträge des Generalanwalts und deswegen haben alle gedacht, da kommt jetzt irgendwie echt eine komplizierte, wahrscheinlich salomonische Entscheidung aus Luxemburg, denn der Generalanwalt hatte zumindest in Teilen Bedenken gegen die deutsche Regelung. Er hat immer geschrieben, das hält er alles nicht für kohärent, ein sehr schönes Wort. Steuerberater könnten ja schließlich auch schon Einfluss nehmen, denn die dürfen sich beteiligen, auch mit 49% dürfen die sich beteiligen, ist ja nicht so, dass die dann nichts zu melden hätten. Und er hatte auch Zweifel an der Vorgabe, dass wer an der Anwaltskanzlei beteiligt sein will, in der Gesellschaft eben auch tätig sein muss, also sich wirklich auch beruflich einbringen müssen. Also alle dachten, da kommt jetzt irgendwie was Spannendes und der deutsche Gesetzgeber muss zeitnah tätig werden, um dieses Fremdbesitzverbot zu lockern. Aber Pustekuchen.
Ja, ich erinnere mich daran, das klang alles irgendwie tatsächlich ein bisschen nach, jetzt droht hier die große Liberalisierung und ich hatte mir natürlich mit meinem kalten liberalen Herz auch schon die Hände gerieben. Aber der EuGH nimmt jetzt überhaupt nicht Bezug darauf, ne, sondern hat richtig kurzen Prozess gemacht.
Null. Also das Wort Kohärenz kommt überhaupt nicht vor in diesem
Dabei
Urteil.
War das ist ein Schwerpunkt in diesen Schlussanträgen, oder? Also ich kann mich an das
Kohärenz-Gerede
erinnern.
Ja, und alle haben sich auch so ein bisschen gefragt, was genau meint er denn jetzt damit und so. Also es war wirklich das große Rätselraten angesagt, aber wirklich alle sind davon ausgegangen, da kommt jetzt ein bisschen was müsst ihr schon ändern in Deutschland Entscheidung. Und das ist einfach überhaupt gar nicht passiert.
Die Entscheidung des EuGH ist glasklar. Der EuGH hat europarechtlich das Fremdbesitzverbot in der deutschen Berufsordnung gehalten. Die Entscheidung des EuGH fügt sich in eine lange Reihe von Entscheidungen des Gerichts ein, in welchen er die besondere Bedeutung der Rechtsanwälte für den Rechtsstaat betont hat.
Das war Professor Christian Wolf, der Prozessvertreter der Anwaltskammer München, der uns direkt aus Luxemburg heute Vormittag ein paar WhatsApp-Nachrichten geschickt hat und den Sieg seiner Mandantin natürlich feiert.
Die Rechtsanwaltskammer München hat einen großen Sieg für die Unabhängigkeit der Rechtsanwaltschaft und den Rechtsstaat erzielt. Wörtlich heißt es in der Entscheidung, insoweit ist klarzustellen, dass für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes unerlässlich ist, dass es nicht zu Interessenskonflikten kommt, was insbesondere voraussetzt, dass Rechtsanwälte sich in einer Position der Unabhängigkeit einschließlich in finanzieller Hinsicht gegenüber staatlichen Stellen und anderen Wirtschaftsteilnehmern befinden, deren Einflüsse sie nicht ausgesetzt sein dürfen. Und weiter heißt es in der Entscheidungsbegründung, das Bestreben eines reinen Finanzinvestors, seine Investition ertragsreich zu gestalten, können sich nämlich auf Organisation und die Tätigkeit einer Rechtsanwaltsgesellschaft auswirken.
Also, nichts mit Kohärenz. Wie gesagt, das Stichwort gibt es überhaupt nicht. Es heißt einfach nur, unabhängige Anwaltschaft ist ein hoher Wert. Es heißt, auch die Mitgliedstaaten können im Prinzip sehr weitgehend so regeln, wie sie das machen möchten. Und insgesamt hat der EuGH einfach wirklich denkbar kurz und knapp, auch das Urteil ist echt richtig kurz gesagt, das deutsche Fremdbesitzverbot. Das passt schon. Und da muss man entgegen allen jetzt schon angekündigten Veranstaltungen, es gab schon mehrere Veranstaltungsankündigungen für heute Nachmittag, für im Januar mehrere und so, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was die alle besprechen sollten. Ich glaube, da wird jetzt einfach gar nichts mehr passieren. Es gibt jetzt wirklich keinerlei Veränderungsdruck von rechtlicher Seite in Deutschland. Kanzleien dürfte externes Kapital wohl bis auf Weiteres erstmal verboten bleiben.
Der Aufreger der Woche.
Fernsehen ist out, Social Media ist in, wir sind in den Fängen von TikTok und Co. und doch ist das gute alte TV noch immer das Lagerfeuer der Nation. Deshalb streiten kleinere Parteien so oft darum, dass sie mit den Großen in die Glotze dürfen, sprich Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten solcher Parteien, die in den Umfragen eher mit dem sonstige Balken flirten, müssen sich in die Sendung drängeln. Und so ist auch jetzt Streit entbrannt. ZDF und ARD hatten ein Duell zwischen Scholz und Merz geplant, was es hatten, sie haben's. Und nun melden sich die Grünen und die AfD zu Wort. Die Grünen sprechen von einem Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien und die AfD kündigt sogar rechtliche Schritte an. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß man auch noch nichts Näheres, ob da was passieren soll. Grüne und AfD allerdings Hand in Hand, das ist dann vielleicht doch ein bisschen Zeit für Lebkuchen und Harmonie in diesem ganzen Wahlkampfgezeter. Wir wissen ja alle, dass es den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien gibt und deshalb ARD und ZDF nicht beliebig ihre Duelle, Trielle und Quadrillen zusammenstellen können. Aber was heißt das genau? Ich habe das jetzt mit Dr. Sebastian Roster von der Kanzlei LLR in Köln besprochen. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Verfassungsrecht und dem Parteienrecht. Herr Dr. Rosner, herzlich willkommen.
Seien Sie gegrüßt.
Vor dem inzwischen jetzt ja terminierten TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz zeichnet sich juristischer Zank ab. Robert Habeck möchte ins TV-Duell. Sein Team argumentiert, ARD und ZDF griffen nämlich sonst in den Wahlkampf ein. Der müsste, also das Duell müsste die Realität der Regierungsoptionen abbilden. Und wenn man das nicht macht, dann kann man kein Duell aufsetzen, sagte Grünen-Chefin Franziska Brandner. So, jetzt hat inzwischen Habeck dann ein geplantes Duell mit Alice Weidel abgesagt. Und nun hat die AfD angekündigt, sie möchte jetzt doch ein Triell und möchte dann sozusagen mit dabei sein. Natürlich nicht Habeck, Merz, Scholz, sondern Weidel, Merz, Scholz. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz vorab sagen, wie frei sind denn die Sender eigentlich dabei, so ein Duell personell zusammenzustellen?
Die Sender, jedenfalls der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist nicht nur durch die Rundfunkfreiheit in der Freiheit seiner Sendungen geschützt, sondern ist eben auch an die Chancengleichheit der politischen Parteien gebunden. Das heißt, diese beiden verfassungsrechtlichen Positionen müssen zum Ausgleich gebracht werden. Und das tut man, indem der Sender ein redaktionelles Konzept vorlegt, das abstrakt bestimmt, wer in einer Sendung aufgrund welcher Kriterien teilnehmen darf. Und bei diesem Konzept muss es sich um eines handeln, das wiederum die Chancengleichheit nicht evident verletzt. Also typisches Konzept für ein solches Duell, Triell oder eine Runde wäre etwa, die Parteien oder die Vertreter der Parteien werden eingeladen, die im Bundestag vertreten sind. Schwierig, weil es auf eine vergangene Entscheidung des Wählers nur rekurriert oder die Aussicht haben, dort einzuziehen. Bei den Kanzlerkandidaten, Duellen oder Triellen war bisher das Kriterium, dass man die aussichtsreichsten Kandidaten, also diejenigen, die eine reelle Chance haben, auch irgendwann Kanzler zu werden, einlädt.
Da hat es ja mal einen Fall gegeben bei der FDP zum Beispiel, ne, wenn ich mich da richtig erinnere. Da wollte Guido Westerwelle, trat als Kanzlerkandidat auf, vielleicht mit ein bisschen Ironie, die zielten ja auf 18%, das ist in der Regel jetzt keine Nummer, mit der man dann wirklich Kanzler werden kann, aber er wollte dann eben auch bei den TV-Veranstaltungen dabei sein. Der ist auf die Nase gefallen, oder?
Das ist korrekt. Damals hat die FDP sich durch die verschiedenen Instanzen geklagt und ist dann letzten Endes beim Bundesverfassungsgericht gescheitert, das gesagt hat, dass das redaktionelle Konzept, das der öffentlich, ich glaube, es war auch damals bei der WDR, gehabt hat, korrekt sei, dass man eben nur die aussichtsreichsten Kandidaten einlädt. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese ganze Idee des Kanzlerkandidaten-Duells ja im Grunde genommen ein bisschen, also das war vielleicht auch der Ausgangspunkt der Beschwerden der FDP damals, ein bisschen abweicht von dem, was passiert. Man wählt den Bundestag. Insofern kann man sich fragen, ob ein Duell überhaupt eine sehr gute Form ist, aber sie hat natürlich journalistischen hohen Reiz.
Total, der Reiz, der wächst ja auch gerade, weil wir einen immer personalisierteren Wahlkampf bekommen. Kann man sich nun henne-ei-mäßig lange darüber streiten, ob die Medien daran schuld sind oder ob es vielleicht die Menschen sind oder die Komplexität der Zeit. Das soll nicht unsere Frage sein, aber das ist ja eine ganz gewisse Ironie dann, ne? Denn die Verfassung sieht ja eben gerade nicht vor, dass wir jetzt einen Kanzler wählen. Wenn wir jetzt aber auf die Umfragen schauen der Parteien, dann müsste man ja im Grunde sagen, ist die AfD zurzeit auf Platz 2? Und doch ging es immer nur um die Grünen, die da reinkommen. Was ist denn nun ausschlaggebend? Die numerischen Chancen oder die politischen Chancen, sprich die versprochene Brandmauer?
Ja, das ist ein bisschen Neuland. Also das, was bisher ausschlaggebend war bei der Bewertung solcher Konzepte der Rundfunkanstalten, war die Aussicht auf Erfolg an der Wahlurne. Man hat eigentlich bisher immer die vergangenen Wahlergebnisse und die aktuellen Umfrageergebnisse in ihrer Breite genommen und daraus abgeleitet, wer einzuladen sei. Jetzt haben wir natürlich eine Besonderheit, weil die AfD ja eine Partei ist, mit der die anderen Parteien nicht zusammenarbeiten wollen. Und das wird ja auch nicht nur bekundet, sondern das ist bislang auch so praktiziert worden. Insofern hat das eine gewisse Härte, diese Aussage. Das ist kein ganz weiches Kriterium, wenn man sagt, der Spitzenkandidat oder hier die Kandidatin der AfD hätte nur Chance, Kanzler zu werden, wenn sie die absolute Mehrheit erringt. Und der Sitze im Bundestag, und das ist ganz unwahrscheinlich. Insofern ist dieses Kriterium nicht von der Hand zu weisen und wird wahrscheinlich auch zu berücksichtigen sein.
Wobei man es ja böswillig vergleichen könnte mit der Ausschließeritis, die in der Union herrscht. Die haben ja auch gesagt, also Markus Söder knallhart, sofern man bei Markus Söder auf irgendwo von Entschlossenheit und Härte ausgehen kann, er wechselt ja schließlich oft seine Meinung, dass es mit den Grünen nichts werden kann. Und auch Herr Merz, der schlingelt ja auch immer ein bisschen herum, mal sagt er mehr, mal sagt er weniger, aber wahrscheinlich ist das dann das Kriterium, wo man sagen müsste, das darf man jetzt nicht einberechnen, weil man wohl damit rechnen muss, dass die Herren sich umentscheiden, wenn die Macht zum Greifen da ist.
Also gucken wir einfach in die Praxis. Es gibt schwarz-grüne Zusammenarbeit, etwa in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eine schwarz-grüne Landesregierung. Das sind auch zwei sehr bedeutende Verbände in beiden Parteien. Das heißt, die Praxis zeigt, dass es schwarz-grüne Kooperationen gibt, rot-grüne sowieso. Und insofern haben die Grünen eine andere Position im Parteienspektrum, als es die AfD hat, die doch nach wie vor ein Außenseiter im politischen System ist. Von daher glaube ich, kann man hier sagen, dass man auf das tatsächlich feststellbare Verhalten der Parteien abstellen muss und nicht nur auf die wahlkampftaktisch motivierten Äußerungen einzelner Spitzenpolitiker. Zumal es, wenn ich das noch anfügen darf, bitte, ja auch keinerlei Abgrenzungsbeschlüsse seitens der Parteitage gibt. Mhm. Die Union hat sich zwar abgegrenzt durch Parteitagsbeschlüsse von der AfD und auch von der Linken. Aber bei den Grünen gibt es das nicht. Also auch da haben wir bereits auf Parteiebene, auf Ebene der Beschlusslage, eine Differenz zwischen den Grünen und der AfD.
Dann gibt es ja noch die Wildcard. Das wäre in dem Fall Sarah Wagenknecht, die jetzt ja noch ins Spiel gekommen ist. Denn Habeck sollte sich dann ja mit Weidel duellieren, wollte nicht. Und dann hat Sarah Wagenknecht gesagt, so, na, wenn der Robert Habeck nicht will, dann mache ich's halt. Ich habe mich mit Weidel schon mal duelliert. Ich würde das jetzt auch hier bei ARD und ZDF machen. Das sagte sie sinngemäß. Jetzt die Frage, wie ist das denn dann zu bewerten? Dürften die Sender so ein Duell dann so stattfinden lassen, obwohl es doch eigentlich umfragemäßig eher auf Habeck versus Weidel rauslaufen müsste?
Ja, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das redaktionelle Konzept aussehen könnte, das abstrakt dafür sorgt, dass die Chefin des BSW dort teilnimmt. Also das BSW hat zwar den Umfragen nach sehr gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen, aber für eine Kanzlermehrheit wird es aller Voraussicht nach nicht reichen. Insofern gibt es da eigentlich keinen Anhaltspunkt. Also ich denke, dass diese Äußerung von Frau Wagenknecht politisch geschickt ist. Sie bringt sich da ins Spiel und löckt da wieder den Stachel, aber ernsthaft in Betracht kommen tut das so nicht. Man könnte natürlich überlegen, ob man zum Modell der Elefantenrunde zurückkommt. Da wäre sie dann dabei, ebenso wie Frau Weidel, aber das ist halt ein anderes Format. Mhm.
Wie sehe das jetzt eigentlich prozessrechtlich aus? Wie würde man denn so einen Anspruch nun durchfechten und wie sieht der Instanzenzug aus? Können Sie das vielleicht kurz skizzieren? Wir sind ja ein Fachpodcast und wollen alle nötigen Informationen liefern.
Ja, der normale Weg wäre jetzt, dass man vor dem zuständigen Verwaltungsgericht einen Antrag, in diesem Fall wahrscheinlich im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, stellt. Stellt, dass der Sender verpflichtet wird, die Teilnahme des eigenen Kandidaten zu erlauben. Und dann geht es den verwaltungsgerichtlichen Instanzen zu weiter. Und da wären wir dann bei der zweiten Instanz im einstweiligen Rechtsschutzverfahren dann auch, wenn ich es richtig sehe, am Ende.
Genau, am Ende. Und dann wäre wahrscheinlich aber noch irgendwie möglich, eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen.
Darüber könnte man in der Tat nachdenken, ja.
Also ich glaube, da hat es auch Fälle gegeben. Ich will jetzt nichts Falsches in die Welt setzen, aber ich meine, das hat es auch schon gegeben. Und Vorwahlen ja grundsätzlich, dass das Bundesverfassungsgericht da nicht zur Ruhe kommt.
Ja, das ist absolut denkbar, klar. Also hier könnte man die Verletzung von Rechten der Partei, verfassungsrechtlichen Rechten der Partei, versuchen geltend zu machen. Aber das wird man dann abwarten müssen, ob es dazu kommt. Hängt halt davon ab, wie die Verwaltungsgerichte entscheiden.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn es ein bisschen Alarm gibt vor dem Bundesverfassungsgericht, weil dann haben wir hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt immer etwas zu sprechen. Herr Dr. Rosa, ganz vielen Dank. Das war sehr erhellend. Schön, dass Sie da waren.
Gerne. Auf Wiederhören. Bis dann.
Dankeschön. Ciao. So, und noch dazu ein Update. Es gab danach noch Stellungnahmen jetzt der Sender, weil es eben doch für einige Aufregung gesorgt hat. Das ZDF sagt, es sei sich der Herausforderung bewusst. Maßstab sei eben die eben schon genannte Chancengleichheit und die journalistische Verantwortung. Und die ARD betont, sie habe das Konzept ohne Einfluss von Politikern ausgearbeitet. Das spielt darauf an, dass es da eine Meldung gab, Scholz hätte keinen Bock auf ein Triell gehabt. was ja sein kann, aber was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass es Einfluss ist, ja. Also auch ein Bundeskanzler muss nicht an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen. So, und dann gibt's noch den ungeschicktesten Satz des Tages, der kommt von Saskia Esken. Die Sender haben sich für so ein Konzept entschieden. Ich denke auch, um eben deutlich zu machen, wo die Kernrichtungen liegen.
Ja, danke
das klingt natürlich, klingt natürlich für Populistenohren so. Die verdammten Systemmedien haben sich entschieden, dem Wahlvolk eine GroKo unterzujubeln. Armes Deutschland. Das dürfte also sowohl Grün als auch AfD verschnupft haben. Wir halten euch vielleicht auf dem Laufenden, weil wir haben ja keine Sendung jetzt, wenn es direkt auf die Spitze zugeht. Aber ab Januar würden wir euch das dann nachtragen, wenn es hier tatsächlich noch zu Streit vor dem Bundesverfassungsgericht kommt.
Das Bundesverfassungsgericht.
Jetzt sind wir im Wahlkampf und vor Gericht, und zwar bei den kleinen Parteien. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Kleinstparteien auch weiterhin tausende Unterstützungsunterschriften sammeln müssen, um zur Bundestagswahl überhaupt antreten zu dürfen. Und das auch dann, wenn die Bundestagswahl plötzlich viel früher stattfindet als geplant.
Wir haben das schon mal besprochen. Ich habe nachgeschaut in Folge 30. Daher nur mal ganz kurz, was sind Kleinparteien und warum ist die Wahlvorbereitung für sie schwieriger als für die Großen?
Wir haben das tatsächlich besprochen mit Dr. Sebastian Rosner. Der ist heute sehr präsent in dieser Folge. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, hört ihr auch wieder Sebastian Rosner. Der ist halt einfach ein super Parteienrechtler.
Das ist bei uns halt auch ein Trier, ja? Da ist Rosner, Lorenz, wie du willst.
Es ist, ab und zu kommt das mal vor. Genau, so. Also, Kleinparteien sind nach § 18 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes Parteien, die im Landtag oder im Bundestag nicht mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten sind. Das betrifft also nicht nur Parteien wie die Tierschutzpartei oder so, sondern zum Beispiel auch Parteien wie Volt. Also Parteien, die ja durchaus in mehreren Großstädten in Deutschland mitregieren, die auch im EU-Parlament vertreten sind. Und auch eine der Klägerinnen in Karlsruhe, nämlich die ökologisch-demokratische Partei, wer kennt sie nicht, hat immerhin einen Sitz im Europäischen Parlament. Das hat ihr aber jetzt auch nichts gebracht. Diese kleinen Parteien müssen tausende Unterschriften vorlegen, um überhaupt antreten zu dürfen zur Wahl. Also in allen Ländern wären das, laut Sebastian Rosner, da kann ich jetzt tatsächlich nur zitieren, über 27.000 Unterschriften, die sie erstmal sammeln müssen, von Leuten, die auch für keine andere Partei unterschreiben dürfen und die dann noch zu den Behörden gehen müssen und von den Behörden überprüft werden müssen, bevor man überhaupt auch nur antreten darf. Also das ist flächendeckend ein enormer Aufwand, selbst wenn man nur auf den Landeslisten auftreten will. Denn wenn man noch mehr machen möchte, dann kommen so über 60.000 weitere Unterschriften hinzu.
Das Bundesverfassungsgericht ist jetzt aber ja hart geblieben, wenn ich die Pressemitteilung richtig interpretiere.
Ja, auch das hatte Sebastian Rosner schon prognostiziert, dass das Bundesverfassungsgericht das relativ hart abprallen lassen würde. Es gab tatsächlich eine, und ich möchte anmerken, ich habe dieses Wort noch nie zuvor gehört, Rechtssatzverfassungsbeschwerde, die das Bundesverfassungsgericht schon als unzulässig abgewiesen hat. Das ist eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die ist auf jeden Fall verfristet, weil eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz der Jahresfrist des Artikel 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz unterliegt und die richtet sich nach der Verkündung des Gesetzes. Das Wahlgesetz ist natürlich schon uralt, das ist irgendwann aus den 70er Jahren oder so. Und es könnte zwar sein, dass es maßgebliche Änderungen im Wahlrecht gegeben hat, die quasi diese Frist wieder neu zum Laufen bringen würden, aber dafür bräuchte es substanzielle neue Belastungen für die Beschwerde. Und die sieht das Bundesverfassungsgericht jetzt in dem Verfahren dieser Einzelperson nicht und hat auch keinerlei Anhaltspunkte dafür erkennen können, dass sich die Umstände so verändert hätten, dass das Unterschriftenquorum angepasst werden müsste. Also long story short, man kann das Wahlgesetz jetzt auf diesem Wege einfach nicht mehr so zulässig anfechten.
Aber es gab doch auch noch eine Organklage, über die das Bundesverfassungsgericht in der Sache entschieden hat.
Genau, über die hat es entschieden. Die war unbegründet, nicht unzulässig. Die war nämlich nicht verfristet, weil die im Dezember 2023, also letztes Jahr, erhoben worden war. Und die zielte schon darauf ab, dass der Bundestag die Unterstützungsunterschriften bei der Reform des Bundeswahlgesetzes 2023 nicht abgeschafft oder modifiziert hat. Also es ging jetzt gar nicht in dieser alten Organklage um die jetzt vorgezogenen Neuwahlen, sondern die haben das gegen die letzte Änderung des Bundeswahlgesetzes schon eingereicht. Deswegen war die dann nicht verfristet. Und die haben jetzt im November 2024 dann einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, also auf einstweiligen Rechtsschutz nachgeschoben, mit dem Antrag, das Unterschriftenquorum auszusetzen und herunterzusetzen.
Ah, okay, also jetzt gehen Sie da rein und sagen, guck doch mal, hier ist eine besondere.
Jetzt aber dringend.
Jetzt wollen wir eine einstweilige Anordnung.
Genau. Und
trotzdem sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, auch weiterhin braucht man tausende Unterschriften.
Genau, also die haben das einmal durchgeprüft und haben gesagt, ja, das ist erforderlich und das ist angemessen, diese Unterschriften. Also diese Unterschriftenerfordernisse schränkten zwar das Wahlvorschlagsrecht der Parteien ein, ja, das ist wohl wahr, das sei aber gerechtfertigt, denn der legitime Zweck ist im Prinzip ganz ähnlich wie die Sperrklauseln. Also es geht ja darum, dass jetzt nicht hunderte Parteien zur Wahl antreten und dann man am Ende völlig zersplitterte Stimmergebnisse hat. Und das ist dann immer so eine schöne Bundesverfassungsgerichtsformulierung, die Stimmen zu einem Wahlergebnis integrieren und alles bündeln. So, ne, damit halt am Ende stabile Mehrheits- und Regierungsverhältnisse möglich werden. Also die Zulassungsbeschränkungen wirkten schon der Stimmenzersplitterung bei der Wahl entgegen und die Sperrklausel hindert dann den Einzug ins Parlament und damit die Zersplitterung des Parlaments. So sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist quasi so ein stringentes System, das sich durchzieht und es sei mit den Unterschriften vorab auch geeignet und erforderlich, auch wenn nur kleine Parteien das müssten und auch wenn sich das nur an den Beteiligungen im Landtag und im Bundestag orientiert. Also Pro-Tipp von meiner Seite, das ist wirklich, ich würde mal sagen, Verfassungsrecht am Hochreck. Wer kurz vor der mündlichen ist, sollte sich das vielleicht anschauen. Man müsste aber schon ehrlich gesagt auch zugeben, man müsste als Prüferin schon sehr, sehr schlechte Laune und einen sehr schlechten Tag haben, um sich zu denken, ach, das gehe ich doch mal mit den Prüflingen in der mündlichen durch. Ich möchte es niemandem wünschen, aber schaut mal rein. Vielleicht auch, wenn ihr im Schwerpunkt unterwegs seid, das ist schon lesenswert.
So, apropos Bundesverfassungsgericht, da war doch noch etwas im Ofen, also im Bundestag, nämlich die Resilienz. Ist die jetzt durch?
Ja, die ist jedenfalls durch den Bundestag heute Morgen durchgegangen. In zweiter und dritter Lesung sind die beiden Gesetzentwürfe zur sogenannten Resilienz des Bundesverfassungsgerichts verabschiedet worden. Wir haben da jetzt wirklich schon häufiger darüber berichtet. Es geht darum, das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen gegen politische Einflussnahme, falls eben undemokratisch agierende Parteien versuchen wollen würden, in einer möglicherweise nicht ganz fernen Zukunft es zu schwächen sozusagen, wie wir das aus anderen Ländern kennen. Wenn man undemokratische Wege gehen möchte, dann ist die Schwächung der Justiz gerne mal der erste Schritt. Und im Wesentlichen geht es halt darum, dass bisher einfach gesetzlich geregelte Strukturvorgaben vom Bundesverfassungsgerichtsgesetz umgesiedelt werden sollen ins Grundgesetz. Logischerweise, damit sie dann nur noch mit 2/3 Mehrheit verändert werden können.
Gut, prima. Jetzt kann also nichts mehr schiefgehen, wenn die AfD dann im Februar 44% holt, ja?
Naja, darum geht es natürlich dann auch immer um die Sperrminorität. Ne? Die Sperrminorität ist ja die neue Mehrheit quasi. Das muss natürlich noch durch den Bundesrat. Das kann theoretisch auch morgen durch den Bundesrat gehen. Da gab es aus dem Bundesrat schon auch noch Ideen, ob da nicht noch mehr rein sollte. Spezifisch noch mehr Rechte für den Bundesrat, wenn es mal eng werden sollte, dass der mit mehr Mitspracherechte kriegen soll. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass man daran festhalten will. Denn das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Gesetzesänderung, über die sich alle immer noch einig sind, dass man die jetzt gerne noch durchprügeln möchte. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da morgen im Bundesrat noch was schief geht.
Fingers crossed. Kürzlich sprachen wir über die Annullierung der Wahl in Rumänien, weil der dortige Gewinner erhebliche Hilfe auf TikTok bekommen hat, und zwar durch russische Desinformation. Jetzt ergreift die EU-Kommission die Initiative und sie startet ein formales Verfahren gegen TikTok wegen der möglichen Manipulation.
Ihr habt doch über den DSA, also den Digital Services Act, schon gesprochen. Jetzt kommt da doch was und plötzlich hat der DSA etwas verspätet Wirkung?
Ja, vielleicht. Bisschen zu spät für die Wahl, würde ich sagen, aber die Kommission prüft jedenfalls einen Verstoß gegen den DSA, dadurch, dass TikTok nicht ausreichend riesigen ausländischer Einflussnahme entgegengewirkt hat. So hat es die Kommissionspräsidentin von der Leyen ausgedrückt. Wir erinnern uns, der DSA ist ja so ein System des Risikomanagements. Wir hatten dazu mal eine Folge mit Martin Husowitz, der hat das dann so bezeichnet, das ist ein Zwischenlayer, das kommt zwischen Strafrecht und sowas, was so ein Staat normalerweise hat, wo auch Plattformen sich dran halten müssen, und den Plattformregeln, und es setzt sozusagen voraus, dass man eine gewisse Compliance anwendet und Compliance beachtet, sozusagen den Laden ein bisschen im Griff hat. Und dazu gehört eben auch ein Empfehlungssystem von TikTok. Tja, ich bin ein bisschen oldschool, ich denke eher an TikTok. Mhm. Ein Empfehlungssystem, was dagegen schützen soll, dass Gefahren für den gesellschaftlichen Diskurs entstehen. Wenn dir da ein bisschen sich die Fußnägel kräuseln, dann zu Recht, denn das kann natürlich irgendwie alles Mögliche sein, aber das ist tatsächlich die Begrifflichkeit, die der DSA benutzt. Und außerdem geht es um Regeln in Bezug auf politische Werbung und bezahlte politische Inhalte. Das sind also eher klassischere Regeln und jetzt nicht so innovativ. Aber dieses Risikomanagement, das ist das Neue am DSA. So, und die Kommission sagt jetzt, sollten sich die Verdachtsmomente als richtig erweisen, würden diese Mängel gegen, ihr liebt ja Normen, deswegen geben wir sie euch, Artikel 34 Absatz 1 und 2 und Artikel 35 Absatz 1 des DSA, also bei uns Gesetz über digitale Dienste, darstellen.
Aber es geht um Rumänien. Also Rumänien, der Wahlkampf in Rumänien war jetzt der Anlass dafür, sich um den deutschen Wahlkampf Sorgen zu machen.
Ja, den deutschen Wahlkampf, ich denke mal, der spielt hier nur mittelbar eine Rolle, aber es geht allgemein darum, dass man jetzt plötzlich Beweise in der Hand hatte oder zumindest Indizien, denn dort von dem Verfassungsgericht ging es ja um Geheimdienstinfos und die hatten dort den Verdacht erhärtet, dass es eben so eine Manipulation gibt. Außerdem gibt es aber noch Risikobewertungsberichte aus den Jahren 2023 und 2024, die Kommission jetzt auch auswerten wird.
Und wie geht das jetzt weiter? Also was heißt das, dass dieses Verfahren jetzt eingeleitet wurde?
Naja, das bedeutet jetzt erstmal weitere Befugnisse. Also die irische Medienkommission wird als Koordinator für digitale Dienste einbezogen. Das wäre dann bei uns Bundesnetzagentur mit Herrn Müller. Weil, und das ist aber,
ne, Irland, ach, TikTok sitzt auch in Irland. Guck mal, das wusste ich gar nicht.
Wie okay. Alle, mhm. Ja. Und die Kommission kann jetzt eben weitere Befugnisse verwirklichen, also weitere Maßnahmen ergreifen, einstweilige Maßnahmen, so Nicht-Einhaltungsbeschlüsse fassen. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, das Wichtige, TikTok könnte sich jetzt ein bisschen zusammenreißen und kooperieren und dann geht dieses Verfahren auch schneller vorbei. Und so ähnlich ist es ja auch schon in der Vergangenheit passiert.
Aber das ist auch nicht die erste Untersuchung gegen TikTok, oder?
Genau, es ist die dritte jetzt. So hat die Kommission es selbst ausgezählt. Darauf verlasse ich mich jetzt an der Stelle. Es gab also am 19.02. schon eine. Dann eine weitere, die dann mit Verpflichtungszusagen endete. Stichwort kooperieren. Mhm. Und das ist jetzt eben Nummer 3. Ich persönlich muss ja sagen, ich warte eher noch auf den großen Clash zwischen X und Elon Musk und der Kommission, weil die haben sich ja schon mal ordentlich behakt. Und dass der nämlich irgendwie kooperiert in dem Maße wie TikTok, wobei ich nicht weiß, ob TikTok jetzt wirklich gut kooperiert, aber ne, der wird sicherlich sich stärker querstellen. Der hat ja auch diesen Code of Conduct verlassen, anders als TikTok, gegen Desinformation. Also das, da darf man sich auf ordentlich Krach einstellen, wenn es da mal zu einem Clash kommen sollte. Wobei man fairerweise sagen muss, bei diesem Manipulationsverdacht in Rumänien stand TikTok im Zentrum und nicht X.
Jetzt warten wir mal ab, wie dieses Kommissionsverfahren weitergeht.
Genau, per Pressemitteilung und so, da stehen noch die anderen Verfahren und sowas drin, packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Kommt das im Examen?
Es sind Festspiele des Staatsorganisationsrechts. In Deutschland hat nämlich zum 6. Mal ein Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt. Zum 3. Mal war es eine unechte Vertrauensfrage, die Bitte ums Vertrauen mit dem Ziel, es gar nicht ausgesprochen zu bekommen.
Also eigentlich eine mittelbare Auflösung des Bundestags, die es ja eigentlich gar nicht geben sollte.
Genau, eine der berühmten Lehren aus der Weimarer Republik. Man wollte eine stabile Regierung und deshalb gibt es nur die Möglichkeit einer Vertrauensfrage in Artikel 68 oder eben die Möglichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums in Artikel 67. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. So, und 68.1.1 lautet demgemäß eher, findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit und so weiter, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Das ist die Frist, die jetzt gerade für Herrn Steinmeier läuft.
Also diese unechte Vertrauensfrage ist auch mal so ein merkwürdiges Wort. Die ist ja aber schon etabliert und die hat ja auch Karlsruhe abgesegnet, ne?
Genau. Angefangen hat damit ja Willy Brandt 1972. Der hat damals sogar noch ausdrücklich gesagt, ich bin mir bewusst, dass Artikel 68 eigentlich was anderes bezweckt, als ich gerade mache. Der hatte damals nämlich die Mehrheit verloren und wollte diesen Zustand beenden. Und damals hat ihm der CDU-Abgeordnete Rainer Barzel auch vorgeworfen, Brandt würde da sozusagen das Recht missbrauchen. Und dazu wissen, Barzel hatte vorher versucht, durch ein konstruktives Misstrauensvotum Brandt abzusehen. Das hat nicht geklappt. Also, es gab da noch ein paar weitere Fälle. Ich will jetzt nicht alle im Detail auserzählen, aber das könnt ihr euch angucken. Es gibt so einen schönen Hörfunkbeitrag bei DLF. Wenn ihr es lieber auf die Ohren wollt, packen wir euch auch in die Shownotes. Also, es gab eine zweite Vertrauensfrage von Helmut Schmidt. Kohl ist dann damals durch konstruktives Misstrauensvotum an die Macht gekommen, stellte danach kurz darauf die dritte Vertrauensfrage. War wieder eine unechte. Und da gab es dann den ersten Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Und das hat dann sinngemäß gesagt, naja, bei echten Krisenfällen ist das schon in Ordnung, das zu machen. Da gab es also den ersten verfassungsrechtlichen Segen. Und dann gab es noch eine Besonderheit bei der vierten Vertrauensfrage. Das war nämlich Bundeskanzler Schröder, der das Ganze mit einer Sachfrage verknüpft hat. Da ging es nämlich damals um den Afghanistan-Einsatz kurz nach 9/11. Und die hat er überstanden. Schröder stellte dann die fünfte Vertrauensfrage. Und dann sind wir jetzt bei der sechsten heutzutage. Bei der fünften gab es übrigens dann auch nochmal eine Klage. Und das ist eine Gerichtsentscheidung, die empfehle ich schon zur Lektüre, gerade wenn man aufs Examen zugeht. Da hat nämlich zwei grüne MdB geklagt, auch wieder gegen ein inszeniertes Geschehen. Bundesverfassungsgericht hat das wieder abgewiesen und das Ganze bestätigt. Und da kann man einiges rauslesen, warum und wie das eigentlich im Grundgesetz geregelt ist und warum ist so eine, es ist jetzt mein Wording mit der mittelbaren Bundestagsauflösung, aber warum der Kanzler eben doch dafür sorgen kann, dass der Bundestag aufgelöst wird, obwohl man das doch eigentlich so direkt nicht wollte.
Aber passieren wird da jetzt nichts mehr, oder? Also der Bundespräsident wird den Bundestag auflösen, oder?
Ja, also er muss es ja dem Wortlaut von 68 nach jedenfalls nicht. Denn wenn man das mit 67 vergleicht, beim konstruktiven Misstrauensvotum steht also drin, muss er machen. Und bei 68 steht, kann.
Pflichtgemäßes Ermessen, schön. Wie viel Spielraum hat er denn jetzt noch?
Genau, also er hat ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben. Die Voraussetzungen von 68 müssen vorliegen. Das ist eben, dass der Bundeskanzler davon ausgeht, keine stabile Mehrheit mehr zu haben. Und das Einzige, was sozusagen, es gibt eine Misstrauensgrenze, eine Missbrauchsgrenze. Das heißt, wenn der Bundeskanzler evident nur gerade Neuwahlen herbeiführen will, weil er einfach Bock auf eine bessere Mehrheit hat zum Beispiel, das wäre
oder sonst sein Willen nicht kriegt,
die strategische Auflösung, dann soll das nicht gehen. Und diese Kontrolle kann das Bundesverfassungsgericht noch ausüben und demgemäß eben auch der Bundespräsident. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen nicht entschieden und ausdrücklich offen gelassen, ob es nun mehr Spielraum gibt als eine Evidenzkontrolle, weil die mussten ja nur sagen, 68 liegt vor, die mussten nicht darüber entscheiden, was der Bundespräsident dann noch machen darf. Aber wer jetzt richtig Punkte holen will oder sich einfach auch interessiert für dieses Gefüge, dem empfehle ich die abweichende Meinung von der Richterin Lübbe Wolf in der Entscheidung von 2005. Die hat nämlich gesagt, und das ist ein schöner Satz, die Vertrauensfrage ist wie die Frage vor dem Traualtar keine Wissensfrage, auf die ebenso gut wie der Gefragte oder besser ein anderer antworten könnte. Und was sie meint ist, dass wenn der Bundeskanzler sagt, ich habe das Vertrauen nicht mehr, dann sei es, auch wenn das Bundesverfassungsgericht sozusagen anders sieht, die Mehrheitsmeinung, dann sei das nicht an dem Bundespräsidenten oder dem Bundesverfassungsgericht zu sagen so, doch. Naja, doch, die vertrauen dir schon. Das wäre also so ein bisschen, das Bild finde ich ganz hübsch, als würde vom Traualtar irgendwer aufstehen und sagen so, nee, doch, das ist, oder entweder ja oder nein sagen, je nachdem, was die Antwort dann von dem Mann oder der Frau dann war. Ne? Also wenn die dann sagen, ja, dann könnte jemand aufstehen und sagen, nee, ich glaube nicht. Finde ich ganz illustrierend. Es ist allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, juristisches Hochreck. Also diese Dissenting Opinion, da muss man es schon richtig wollen, aber sie ist auch sehr interessant. Also unbedingte Leseempfehlung. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, ich glaube nicht, dass jetzt noch was passieren wird, denn es gibt jetzt ja auch bislang niemanden, der sagt, da gehen wir jetzt gegen vor. Man hat sich auch irgendwie daran gewöhnt, dass es diese unechten Vertrauensfragen gibt. Und ich glaube, es hat auch keiner Bock, dass die Ampel jetzt irgendwie weitergeht oder eine zerbrochene Ampel weiter regieren muss, weil Steinmeier sagt so, ich habe da aber irgendwie Zweifel. Also das wird schon nicht passieren. Aber man sollte sich für die mündliche unbedingt darauf vorbereiten.
Die gute Nachricht.
Eigentlich wollten wir euch zum guten Schluss heute nur mal kurz den Bundesfinanzhof mitbringen, der zum Ausschluss der Öffentlichkeit bei hybriden Verhandlungen entschieden hat. Der BFH ist ja jetzt schon mit mehreren Urteilen zu digitalen Verhandlungen aufgefallen. Und jetzt kam wieder eins, das ist eigentlich schon von Mitte des Jahres, wurde es jetzt aber erst veröffentlicht. Und da hat der BFH gesagt, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit auch dann wirksam sei, wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei der Partei, die digital teilnimmt, noch irgendjemand anders rumspringt. Also es hat sich halt jemand beschwert, weil er gesagt hat, Moment mal, das ist doch hier eine hybride Verhandlung. Wir schließen die Öffentlichkeit aus. In Steuersachen geht es ja häufig um sehr private Daten. Aber wer sagt mir denn, dass da beim Finanzamt, wo die Leute halt zugeschaltet sind, nicht im Hintergrund noch 10 Leute rumhocken? Und da hat der BFH gesagt, naja gut, das ist halt so, entweder man kann digital verhandeln oder man kann es nicht. Und deswegen geht das jetzt auch so durch. Das jetzt aber nur ganz kurz mitgebracht, weil es gab einfach noch eine viel schönere Entscheidung.
Ich ahne, was jetzt kommt. Jetzt wird es wird um deine alten weißen Männer gehen. Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf. Leg los.
Das ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Urteil. Und es wurde auch noch erwirkt von jemandem, den wir leider namentlich nicht kennen, aber der hart aus unserer Bubble kommt. Also, wir wissen jetzt, dass der Spruch, Achtung, alte weiße Männer stinken, keine Volksverhetzung ist. Und ein 67-jähriger Anwalt und ehemaliger Bundesrichter, der sich davon offenbar angesprochen gefühlt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass die Verfassung dieser Aussage auf einem Plakat strafrechtlich verfolgt wird.
Das wirft tatsächlich sehr viele Fragen auf. Ich frage mich zum Beispiel, warum fühlt, naja, also lassen wir das. Wir wissen also nicht, wer der Herr ist. Also ich habe da einen Verdacht, aber...
Wir hatten auch einen Verdacht, aber da passte das Geburtsjahr nicht. Also wir wissen es tatsächlich nicht. Wir hatten auch leider gestern nicht die Zeit, es irgendwie aufwendig nachzurecherchieren. Diese Info kann ich nicht anbieten, auch wenn heute die Nachfragen sofort dazu kamen.
Okay, was ist passiert? Stinkt er wirklich? Hat ihn jemand angebrüllt? Was ist geschehen?
Es ist gar nichts geschehen. Das ist der Witz an der Sache. Es ging um einen Aktionstag, über den im Fernsehen berichtet wurde. Also, und zwar ist es ein Aktionstag, das ist schon wirklich ein bisschen lustig, des Bezirks des Frauenrats von Verdi Mittelfranken zusammen mit der Verdi Jugend, dem DGB, der IG Metall und der EVG am Internationalen Frauentag am 8. März dieses Jahres in Nürnberg. Da wurde so eine Art Themenpark aufgebaut, der die gesellschaftliche Stellung von Frauen und ihre Ungleichbehandlung thematisiert hat. Also es gab dann zum Beispiel, wirklich persönlich sehr schön, ein Eingangstor in der Optik einer stilisierten Vulva, eine Motzmauer, ein Care-Karussell und eine Hau den toxischen Lukas-Station. Und es gab eben diese Pappwand, auf der Frauen ihre Unzufriedenheit mit der männlichen Dominanz und Diskriminierung zum Ausdruck bringen konnten. Und da hat eine Frau den Spruch draufgeschrieben, alte weiße Männer stinken. Also es stand einfach so handschriftlich in Farbe auf so einem Papierzettelchen drauf. Und das war dann in einem Bericht des Bayerischen Rundfunks über diese Veranstaltung zu sehen. Und daraufhin hat dieser Rechtsanwalt, der laut OLG, ich zitiere mal kurz, in seinem Briefkopf die Bezeichnung Bundesrichter AD führt, was wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Stich in seine Richtung ist, weil man das so eigentlich gar nicht so darf, weil das halt keine offizielle Dienstbezeichnung ist, der hat dann jedenfalls Strafanzeige erstattet, weil er sich im Alter von 67 Jahren offenbar angegriffen gefühlt hat und in diesem Spruch eine Volksverletzung nach § 130 Absatz 1 Nummer 2 StGB zu seinem Nachteil sah.
Nun hätte ich ja fast gesagt, heutzutage behauptet ja jeder, dass jeder irgendwie eine Volksverhetzung begeht. Aber ist es denn jetzt so, dass daraufhin jetzt jemand ermittelt hat? Immerhin werden ja wegen der Bezeichnung Schwachkopf schon ganze Wohnungen durchsucht.
Ja, irgendwie habe ich mir gedacht, dass das von dir kommt. Bitte etwas mehr Sachlichkeit, Herr Dr. Wiedewild. Also die Sachverhalte sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Genau, richtig, es geht um Freiheit, du musst sofort lospöbeln. Und die gute Nacht ist, nein, es hat niemand ermittelt. Schon die Staatsanwaltschaft hat es abgelehnt, Ermittlungen aufzunehmen. Und dann hat der Herr das aber sich nicht gefallen lassen wollen, sondern er hat sogar ein Klageerzwingungsverfahren eingeleitet. Paragraph 172 der StPO ist das geregelt. Daraufhin hat dann jetzt eben das OLG Nürnberg entschieden und hat auch gesagt, nein, das ist keine Straftat. Dieser Spruch sei schon nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, wie es halt 130 StGB verlangt. Und die Begründung ist wirklich sehr hübsch und sehr nachlesenswert. Max hat das, also der Kollege Maximilian Amos, den ihr ja aus dem Podcast auch gut kennt, sehr schön gestern aufgeschrieben für Berg Aktuell. Das OLG Nürnberg hat sich angeschaut, wie alte weiße Männer denn so konnotiert ist und hat gesagt, das werde in Deutschland bereits seit 2012 verwendet. Und man verstehe darunter, weiße Männer, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der sie aufgrund ihres Weiß- und Männlichseins gesellschaftliche Privilegien genossen haben, die diese Privilegien und die Diskriminierung von zum Beispiel Frauen und People of Color aber verleugnen und somit die Gleichberechtigung aller Menschen behindern. Also das OLG hat auch soziologische Fachliteratur in die Entscheidung einbezogen und hat gesagt, es sei ein Etikett, um in verkürzter und stereotyper Art und Weise ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Mentalität auf den Punkt zu bringen. Die haben auch auf den Film sind sie nochmal eingegangen.
Das Gericht hat nicht Mindset geschrieben, oder?
Doch, sie haben offenbar Mindset geschrieben. Und dieser Senat hat auch gesagt,
Deutschland geht vor die Hunde, wirklich.
ich sage auch oft Mindset, es gibt einfach keine vernünftige Übersetzung für Mindset. Also, aber du kommst völlig vom Thema ab. Ja, aber das ist nicht dasselbe, das ist nicht so schön.
Das ist nicht Mindset, das ist Mindset. Da muss man das richtige Mindset haben. Das ist, Jan Böhmermann hat eine ganze Show über solchen Mindset-Gelaber gemacht. Okay, gut, wir driften tatsächlich ab. Entschuldigung.
In der Tat, man merkt es kaum. Also das OLG hat gesagt, der Senat gesagt, es handelt sich ersichtlich nur um einen zugespitzten Diskussionsbeitrag zum Thema des feministischen Aktionstags, der nicht ernsthaft ältere, hellhäutige Männer ausgrenzen oder verächtlich machen sollte. Und zum guten Schluss, fast mein Favorit, es sei auch nicht erkennbar, dass es sich bei den alten weißen Männern um eine besonders vulnerable Gruppe handelt, die in der Gesellschaft eine besonders gefährdete Position innehat oder die Opfer offener oder latenter Übergriffe ist. Lieber OLG-Senat in Nürnberg, und ich schwöre, ich habe nicht mal nachgeguckt, welcher Senat es war. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemanden kenne. Aber all my love for you. Ich war total begeistert. Ganz großartig.
Ja, also ich glaube, wir müssen nicht mehr lange warten. Dann wird auch das alte weiße Mannsein zu einer vulnerablen Opfergruppe gezählt werden. Denn Opfer sein verleiht Macht. Aber gut, damit jetzt genug
davon.
Das
geht jetzt aber wirklich sehr weit. Ich dachte, du regst dich jetzt noch ein bisschen auf und schimpfst, aber nein, du gehst jetzt einfach total in philosophische
Untiefen. Ich reg mich einfach über einen alten Herrn auf, der anfängt, hier mit 130 herumzuwedeln, sobald man ihm irgendwie ein bisschen auf die Füße tritt. Das ist eine Unsitte geworden, dieses ganze Rumkrakele mit Straftatbeständen, nur wenn einem irgendwas nicht passt.
Ja, in der Tat, da bin ich halt völlig bei dir. Ne? Man muss jetzt wirklich diesen Spruch nicht toll finden, was auch immer. Aber es ist natürlich völlig absurd, sich davon ernsthaft angegangen zu fühlen und deshalb wegen Volksverletzung zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Da kann man schon mal irgendwie sagen, was ist hier eigentlich los? So, und das ist ja überhaupt nicht fest der Liebe mäßig. So, Schluss jetzt.
Aber bei uns ist gerade fest der Liebe. Wir sind uns einig, merkst du, ne?
Selten genug, Herr Dr. Wiedewild. Ich würde sagen, besser wird's nicht mehr. Komm, wir gehen raus jetzt. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause, ihr Lieben. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch Kekse essen und uns hoffentlich nicht mit unseren Lieben streiten. Keine politischen Diskussionen unter Weihnachtsbaum. Ihr wisst schon.
Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Friedenszeit anhalten wird. Da wird doch bestimmt jemand irgendwie der Versuchung widerstehen und irgendeine kleine Rakete zünden über Weihnachten.
Da Wahlkampf
strategisch. Na gut, aber ja.
Aber also selbst wenn was passiert,
genau, dann wird nämlich nichts von uns kommen. Mhm. Wir werden einfach wirklich Pause machen, uns den Bauch vollschlagen, wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen ganz großartigen Rutsch ins neue Jahr 2025.
Wir melden uns dann im neuen Jahr wieder. Vergesst nicht, uns rechtzeitig zu folgen in allen einschlägigen Podcast-Apps, damit ihr das auch nicht verpasst. Feedback, Kritik und Wünsche wie immer über Social Media oder über gerechtigkeit-loseblatt@nj.de. Frohe Weihnachten.
Und Pia, jetzt kommt zum letzten Mal in diesem Jahr 2024. Kommt was?
Bleibt uns gewogen.
Danke. Adios.